Ja, liebe österliche Gemeinde, ein Freund hat mir folgendes Bild zugeschickt und folgenden Spruch. Freunde, es ist nicht so schlimm, dass die Kirchen leer sind an Ostern, das Grab war auch leer. Was muss das für eine gewaltige und unfassbare Erfahrung gewesen sein für die Jüngerinnen und Jünger an diesem ersten Ostermorgen? Sie sind da nicht rumgegangen und haben Ostereier gesucht, sondern sie suchten den toten Jesus, den Leichnam Jesu im Grab und konnten ihn nicht finden. Es war nicht so, als ob die den Countdown heruntergezählt haben, so nach dem Motto, alle versammelt um das Grab. 10, 9, 8. Nein, sie erwarteten nicht, was sie am Ende erlebt haben. Sie dachten, was alle gedacht haben. Wer hat uns den Leichnam gestohlen? Wer hat ihn weggenommen von uns? Obwohl Jesus doch erzählt hatte, dass es so kommen würde. Sie hatten es nicht verstanden. Und heute, 2000 Jahre später, ist die Bedeutung dieses Ereignisses noch genauso groß wie damals. Wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann hat das Auswirkungen auf unsere Wirklichkeit, auf die Wirklichkeit dieser Welt und auch die Wirklichkeit jedes einzelne unserer Leben. Aber bevor ich auf die Auswirkungen von Ostern zu sprechen komme, möchte ich ein kurzes Wort an die Skeptiker richten. Vielleicht denkst du, naja, ist ja alles ganz schön, aber letztlich doch nur ein Märchen. Jesus kann gar nicht auferstanden sein. Und hier fangen wir an mit einer Slido-Frage, wenn du möchtest mitzumachen. Im Blick auf die Auferstehung bist du eher skeptisch, zweifelnd oder sagst, ich weiß nicht so richtig? Oder gläubig, ja, ganz klar, ich glaube an die Auferstehung oder D auch noch. Ich habe aber mindestens skeptische Freunde. Also wenn du möchtest, mach doch mit. 3 kurze Gedanken an Menschen, die skeptisch sind und die zweifeln. Auch wenn du gläubig bist, kannst du die Gedanken ja vielleicht weitererzählen. Also wenn die Jünger, die doch am Ende des Lebens Jesu alle geflohen sind aus Angst, schon nicht zu einem Lebenden gestanden haben, wieso sollten sie zu einem Toten stehen, der sie noch dazu so maßlos enttäuscht hat in ihrer Messias-Erwartung? 2. Wenn die Jünger sich das tatsächlich alles nur ausgedacht hätten, das mit der Auferstehung, dann würde ja das ganze Christentum, alles was über 2000 Jahre passiert ist, auch das was wir heute tun, auf einer Lüge gründen. Und Lügengebäude halten erwiesenerweise oder erfahrungsweise nicht so lange. Der größte Erweis aber des leeren Grabes und der Auferstehung sind für mich Menschen, die davon reden. Zum Beispiel Petrus, eine wankelmütige Gestalt, so wird er beschrieben im Neuen Testament, der im wichtigsten Moment seines Lebens damals versagt hatte, kläglich versagt und seinen Herrn verleugnet hat. Er wird zur größten Säule, zur wichtigsten Säule der damaligen Gemeinde, der ersten Gemeinde. Und dann gibt er sein Leben für diesen Jesus, lässt sich sogar umgekehrt, wird umgekehrt gekreuzigt. Oder ein Jakobus, der Bruder des Herrn, der zusammen mit seinen Geschwistern, auch das ist nachzulesen im Neuen Testament, Jesus verachtet und nicht verachtet hat, aber so ein bisschen belächelt hat. Er muss verrückt sein. Dieser Jakobus nennt am Ende seinen Bruder seinen Herrn. Und jeder, der Brüder hat, weiß, wie schwer es ist, sie von sich selbst zu überzeugen. Oder schließlich auch Paulus. Paulus, dieser leidenschaftliche Verächter des Christentums, der sie ans Messer geliefert hat, sie verfolgt hat bis zum bitteren Ende. Durch die Auferstehung ist er so verändert worden, dass er zum größten Missionar der ersten Zeit geworden ist. Wenn nun Jesus tatsächlich und wahrhaft auferstanden ist, was viele von Herzen glauben, dann hat es Auswirkungen für unser Leben. Und darüber möchte ich gleich sprechen. Aber zunächst mal gibt es Antworten.
Es gibt jede Menge Antworten, 75 Stück. 80% sind im Blick auf die Auferstehung gläubig, 8% skeptisch und 9% wissen es nicht so genau. Zudem 34% der Menschen, die geantwortet haben, haben zudem skeptische Freunde.
Schön. Vielen Dank, dass ihr mitmacht, dass ihr dabei seid. Ja, welche Auswirkungen hat also die Auferstehung? Karfreitage und Karsamstage haben nicht das letzte Wort, weil das größte aller Wunder kommt, der Ostersonntag. Was meine ich damit? Karfreitag spricht von Leiden und von Angst, von Schmerzen, von Gebundenheit, Verachtung, von Verletzungen, die auch Menschen uns zufügen, all das Ganze. Und jeder von uns, jeder Mensch muss durch solche Freitage hindurchgehen. Vielleicht steckst du gerade jetzt in so einem Freitag. Es ist Ostersonntag, aber für dich ist Karfreitag immer noch. Vielleicht durch die Corona-Krise, vielleicht durch irgendetwas oder Krankheit, was immer es ist. Die Frage an Karfreitagen lautet, was mache ich in Leid und Schmerz? Was mache ich, wenn alles über mir zusammenfällt und ich nicht mehr weiter weiß? Am Ende meiner Kräfte bin. Und ich bin so froh, dass Jesus diesen Freitag kennt. Und an ihm sehen wir, was wir an Tagen wie diesen, an diesen Karfreitagen tun können. Wenn es uns dreckig ging, was hat Jesus gemacht, als ihm das Wasser bis zum Hals stand? Er suchte die Nähe seiner Freunde. Er versammelte die Freunde um seinen Tisch und sagt, mich hat es so verlangt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Er öffnet sein Herz, später geht er in den Garten Gethsemane, um zu beten, nimmt seine Freunde mit. Sie sind keine große Hilfe, sie schlafen alle ein, aber sie sind doch in seiner Nähe. Und er öffnet sein Herz, er lässt die Masken fallen, er sagt, so geht's mir gerade. Und die Frage ist, was tun wir an Karfreitagen? Können wir unser Herz so öffnen? Können wir unsere Masken fallen lassen? Haben wir Menschen, die uns so nahe sind? Und das wäre die zweite Slido-Frage. Hast du Menschen in deinem Leben, wo du die Masken fallen lassen kannst? Oder sagst du, ich weiß nicht so richtig, ich habe es noch nicht, gar nicht so ausprobiert. Oder, nee, die habe ich nicht. Er sucht also die Nähe seiner Freunde. Haben wir Freunde, mit denen wir offen reden können? Deswegen ist so wichtig, in unserer Gemeinde und in vielen Gemeinden kleine Gruppen zu bilden. Kleine Gruppen, die zusammenkommen, wo man sich kennt, wo man die Masken fallen lässt, wo man füreinander betet, wo man einander unterstützt, wo man sich anruft und wo man sagt, wir tragen die Lasten miteinander. Das ist Kirche im Kleinen und die ist so wichtig, gerade wenn Gemeinde auch wächst. Ein KZ-Häftling wurde einst gefragt, wie er denn da durchgekommen ist, durch das KZ und wie er jetzt weiterleben kann, normal. Und er sagt, Gott und Freunde, diese zwei Dinge. Kurze Frage, gibt es schon Antworten?
Ja, gibt es. Schauen wir doch mal kurz. Über 50 Antworten und 87% sagen, ja, sie haben Menschen, wo sie die Masken fallen lassen können. 14% sind sich nicht ganz sicher und nur ganz wenige antworten mit Nein.
Vielen Dank auch für eure Offenheit und ihr könnt euch glücklich schätzen, solche Menschen zu haben, aber auch ihr, die ihr noch keine solche Menschen habt oder nicht genau wisst, für euch gibt es die Möglichkeit. Und das Zweite, was Jesus sucht, er sucht die Nähe seines Vaters. Er betet zu seinem Vater im Garten Gethsemane, Abba, er nennt dieses kindliche Vater, Abba. Dir sind alle Dinge möglich. Wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus macht uns vor, wie wir beten können an einem Karfreitag. Drei Dinge, die wir beten können. Gott, ich weiß, dass du alles kannst. Das spricht wieder vom Ostersonntag. Ich weiß, dass du alles kannst und bitte bewahre mich vor diesen Schmerzen. Ich will diese Krankheit nicht. Halte sie fern von mir. All das dürfen wir von Herzen bitten und am Ende aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir also leiden, wenn unser Herz bricht, können wir unsere Freunde, die Nähe unserer Freunde suchen von Menschen oder Geschwistern, auch im Glaubensgeschwister und die Nähe Gottes. Aber der Karfreitag hat nicht das letzte Wort. Wir feiern heute Ostersonntag. Aber nach dem Karfreitag kommt ein weiterer Tag, der wichtig ist. Denn auch durch solche Tage gehen wir durch. Und vielleicht steckst du gerade in so einem Tag. Der Samstag steht für Zweifel, für Ungewissheit, für Orientierungslosigkeit. Und die Frage, wie komme ich durch die Tage des Zweifels und der Verwirrung? Die Freunde Jesus sind verwirrt. Mann, sie haben Jesus erlebt. Sie haben erlebt, wie er übers Wasser gegangen ist. Sie haben erlebt, wie er Kranke geheilt hat, wie er Tote auferweckt hat, wie sich Gottes Schöpfermacht an ihm gezeigt hat. Und jetzt hängt er da an dem Kreuz, oder sie haben es erlebt. Und warum kommt er denn nicht runter? Warum? Was hält ihn denn da? Nicht die Nägel, sondern seine Leidenschaft für uns Menschen. Seine Mission, dieser Auftrag, diese Liebe zu dir und zu mir. Denn für uns ist er da hingegangen. Dein Schmerz, deine Sünde, meine Scham, meine Schuld, das hat ihn dort hingebracht, stellvertretend. Das ist der Grund, warum er das getan hat. Und es hält ihn dort, bis alles vorbei ist, damit das Nächste kommt. Natürlich können wir das von Ostern her anschauen. Das Licht von Ostern fällt zurück, aber die Freunde damals, die waren verwirrt. Die hatten ja noch nicht den Ostermorgen erlebt. Also machten sie sich Vorwürfe, fühlten sich schuldig, schämten sich. Hätten wir nicht etwas verhindern können? Hätten wir Judas abhalten sollen, ihn zu verraten? Hätten wir Jesus noch mehr bereden sollen? Sie waren einfach verwirrt und sie wussten nicht, wie geht's weiter? Vielleicht kennst du dieses Gefühl, vielleicht gerade jetzt. Vielleicht hast du eine Arbeit begonnen, nach langer Suche hast du eine Arbeit bekommen und jetzt vielleicht durch die Corona-Krise ist die Arbeit weg. Und du stehst da und du bist orientierungslos und denkst, wie geht's jetzt weiter? Vielleicht lebst du in einer Ehe, wo du denkst, Mann, wir haben uns doch geliebt. Das war doch so wunderbar und jetzt ein Scherbenhaufen. Wie geht's jetzt weiter? Wer bin ich? Wer sind wir? Wie sind wir hierher gekommen? Da ist eine Orientierungslosigkeit, eine Verwirrung. Vielleicht hast du eine niederschmetternde Diagnose bekommen. Du hast jetzt keine Schmerzen, aber diese Diagnose macht dir Angst. Und du denkst, wie soll es weitergehen? Wie soll ich damit klarkommen? Du hast deine Krise überwunden oder noch nicht überwunden, sondern du fühlst dich komplett nackig, komplett hilflos. Und du denkst, wie geht nur endlich diese Zeit vorüber? Eine dritte Frage an euch. Wer befindet sich gerade an einem Freitag vielleicht? Da ist Schmerz, da ist Leiden, da ist etwas, was dir wirklich Mühe macht. Oder an einem Samstag, mehr orientierungslos, mehr verwirrt. Nein, dritte Antwort, aber ich kenne Menschen oder einen Menschen, dem es so geht. Trotz Ostersonntag fühlst du dich, als ob du in einem Samstag wärst. Und es ist okay, an Gottes Weisheit und Timing zu zweifeln an diesen Samstagen. Und die Frage ist, wie komme ich durch? Das ist die Frage. Ich muss mich an Gottes Versprechen erinnern. Dieses Buch, die Bibel, hat über 7000 Versprechen, Zusagen, Verheißungen. Und kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, gab er seinen Jüngern auch so ein Versprechen. Und das möchte ich euch kurz vorlesen in Johannes Evangelium. Noch eine kleine Weile, sagt er zu ihnen, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Und dann beschreibt er diese Zeit wie eine Geburt. Du musst durch. Es ist schwierig, es ist hart, es tut weh, aber am Ende ist eine Freude, die niemand von dir nehmen kann. Das Problem ist, dass viele die Versprechen nicht kennen. Und wenn du diese Versprechen Gottes nicht kennst in seinem Wort, dann kommt ein anderes Gefühl in dein Leben, nämlich die Sorge. Die Sorge, wie soll das gehen? Und ich muss das tun, es liegt alles an mir. Ich erinnere mich, als ich ein kleines Kind war, ich fahre zurzeit immer mit meinem Enkel Fahrrad. Ja, er ist gerade im Fahrradfahren lernen, geht schon ganz gut. Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich Mist gebaut habe oder halt versehentlich in ein Auto gekracht bin mit dem Fahrrad als kleiner Junge. Und ich habe mir Sorgen gemacht, bis mein Vater mir gesagt hat, die Versicherung kommt dafür auf. Mann, im Nu waren die Gedanken, die Sorgen weg und ich habe nie wieder dran gedacht. Ich bin Fahrrad gefahren, fröhlich wie immer. Und so ist es mit Gott auch. Wenn wir nur wüssten, für was Gott alles aufkommt, um was er sich alles sorgt, dann würden wir uns weniger sorgen. So funktioniert es auch mit Gott. Er liebt es, unsere Karfreitage und Karsamstage in Ostersonntage zu verwandeln. Karfreitag und Karsamstag hat nicht das letzte Wort. Chris, wie sieht's aus?
Ja, 51% befinden sich aktuell am Samstag, 6% am Karfreitag und über 40% sagen, ich befinde mich in keinem der Tage, aber ich kenne Menschen, denen es so geht.
Karsamstage, egal, auch diese Prozentzahl von Menschen, die du in sich in einem Samstag befindest, der Karsamstag hat nicht das letzte Wort. Es gibt Licht am Ende des Tunnels und jetzt kommen wir zu dem Tag Sonntag, an dem wir uns heute befinden, zum Tag der Freude, den wir heute feiern. Und die Frage ist, wie kommen wir zur Auferstehung? Die Sonne war gerade im Aufsteigen, aber der Sohn war bereits aufgestiegen vom Grab. Und als Jesus auftauchte, als er den Frauen begegnete und den Jüngern und dann den 500, so schreibt es Paulus, da waren sie überwältigt. Sie waren außer sich, aber es dauerte eine Weile. Es war nicht sofort. Sie zweifelten. Warum? Weil, obwohl Jesus ihnen gesagt hat, sie haben es nicht begriffen, ergriffen. Weil sie haben alles überhört. Er sprach davon, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Nein, Messias darf nicht leiden und sterben. Sagst du uns das? Und dass sie das Dritte gar nicht mehr mitgekriegt haben, nämlich die Auferstehung. Und dabei sagt Jesus, ich hab's euch doch gesagt. Und das lese ich euch jetzt vor, was er ihnen gesagt hat. Er sagte, es steht doch geschrieben. Der von Gott erwählte Retter muss leiden und er muss sterben und er wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündigt. Und das ist die gute Nachricht. Gott vergibt jedem die Schuld, der umkehrt, also zu ihm zurückkehrt. Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. Ihr selbst habt es miterlebt. Also, ihr habt es miterlebt. Sterben und jetzt die Auferstehung. Dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine Zeugen. Sie waren also Zeugen dieses Ereignisses, das die Welt für immer veränderte. Sie waren Zeugen dieses Ereignisses, das die Kirche ins Leben rief. Die Kirche hat nicht die Bibel erfunden. Sie hat auch nicht die Geschichte von Jesus ausgemacht, sondern die Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Durch die Auferstehung haben wir die Schriften des Neuen Testaments. Durch die Auferstehung ist die Kirche entstanden. Vor der Auferstehung gab es keine Christen. Und nach der Kreuzigung gab es keine Gläubigen. Keinen, der eine Bewegung ins Leben rufen wollte. Sie waren maßlos enttäuscht, sie waren verwirrt. Was hätten sie machen sollen? Und nach der Auferstehung, das mit dem größten aller Wunder, hat sich alles verändert. Die Auferstehung Jesu warf nämlich ein neues Licht auf alles, was zuvor passiert ist. Auf Jesu Taten, auf Jesu Worte und sie bescheinigte sozusagen, alles, was Jesus gesagt und getan hat, ist wahr. Er ist tatsächlich der, der gesagt hat, dass er ist, der Sohn Gottes. Alle Zusagen haben sich erfüllt. Und das ist das Fundament unseres Glaubens, dass diese Zeugen uns das weitergesagt haben. Und deswegen sind die Zeugenberichte so unermesslich wichtig. Und deswegen ist die Bibel auch so unabdingbar wichtig. Denn sie liefert uns Futter aus erster Hand für unseren eigenen Glauben. Wir haben nichts anderes, aber wir haben die Berichte, die Zeugenberichte. Und jetzt die letzte Frage, glaube ich. Wer von euch liest die Bibel? Mal eine Hand aufs Herz. Täglich, ab und zu oder bis jetzt noch nicht oder nie? Täglich, ab und zu, jetzt oder bis jetzt noch nicht? Also diese Zeugenberichte sind so wichtig, weil sie uns Futter für unseren Glauben liefern. Weil Menschen darin zu Wort kommen, die glauben. Die geglaubt haben, die Gott erfahren haben. Aber auch welche, die aufgehört haben zu glauben. Und das macht Mut. Zum Beispiel Petrus. Petrus glaubte an diesem einen Tag, als den Jesus fragte, sie waren noch zusammen, das war alles noch vor der Kreuzigung, alles war noch gut. Aber Menschen haben schon angezweifelt, wer bist du eigentlich? Und dann fragt Jesus, wer glaubt ihr zu seinen Jüngern, der ich bin, wer bin ich denn? Und Petrus steht auf und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hat dir mein Vater offenbart. Also er glaubte. Und dann am Ende, als er ihn verleugnet hat, hat er aufgehört zu glauben. Sein Glaube verdünnisierte sich sozusagen. Und dann hat er wieder neu geglaubt. Du bist also nicht allein, wenn du aufgehört hast zu glauben. Wenn du deinen Glauben verloren hast. Du bist kein Sonderling, wenn du zweifelst. Im Gegenteil. Egal, was du getan hast. Egal, wer du bist. Egal, wie weit du dich von Gott gefühlsmäßig entfernt fühlst. Egal, wie schlimm sich die Dinge in deiner Geschichte anfühlen. Die Auferstehung, das größte deiner Wunder, das größte aller Wunder, wird dein Leben für immer verändern. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, noch die Frage, wie sieht's denn aus mit der Bibellese?
Ja, ganz viele Leute haben geantwortet, fast 90. 19% lesen täglich die Bibel, jetzt sind 20%, 21%, es geht vorwärts. Gut 50% lesen ab und zu die Bibel und 30% bis jetzt ganz selten oder nie. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für das Mitmachen, für eure Offenheit. Ja. Und damit zurück zu dir, Tommy.
Da ist ja noch Potenzial, wie ich sehe und wie wir sehen. Auferstehung, das größte aller Wunder, wird unser Leben verändern. Die Auferstehung bewirkte nämlich bei den Freunden Jesu, dass sie nicht mehr für sich selbst lebten. Sie waren bereit, alles für diesen Herrn, für Jesus aufzugeben und auch zu erdulden, weil sie wussten, die Auferstehung ist auch unsere Zukunft. Sie waren bereit zu leiden, weil sie wussten, die Auferstehung ist auch ihre Zukunft. Und deswegen zweifelten sie trotz Leiden und trotz bösem, schwierigen nicht an der Liebe und der Treue Gottes. Warum? Petrus sah Jesus leiden. Petrus sah Jesus sterben. Und dann hatte er Frühstück am See mit Jesus. Ist das nicht unglaublich? Er hatte Frühstück mit dem Auferstandenen. Der Auferstehungsglaube, der trägt. Und er hat nichts zu schaffen mit einem Zuckerwattenglauben an einen Gott, der nicht erlaubt, dass guten Menschen schlimme Dinge widerfahren können oder Leid. Darum, wenn du den Glauben verloren hast oder wenn du sagst, ich kann nicht glauben bei all dem, was in der Welt passiert, bei dem Leid, Leid, das Menschen widerfährt oder Leid, das dir selber widerfährt. Wenn du deswegen nicht glaubst oder deinen Glauben abgegeben hast, dann bitte ich dich heute neu zu erwägen, Gott zu vertrauen. Ja, der Glaube wird dein Leben verändern. Der Glaube wird dich nicht sein lassen, wie du bist. Der Glaube kostet dich und mich unser Leben. Es wird nicht so sein, wie viele sagen, na ja, ich glaube und lebe so weiter wie bisher. Nein, wir leben nicht so weiter wie bisher. In bestimmten Dingen ja. In Äußerlichkeiten, na klar. Aber innerlich, da ist etwas passiert. Ich habe eine Autorität über meinem Leben. Ich habe einen Herrn über meinem Leben, der nichts zu schaffen hat mit den Herren dieser Welt. Der mich nicht unterdrückt, nein, der ein liebender, fürsorgender Vater ist. Und der ein unterstützender Freund ist. Und nichtsdestotrotz gehört mir mein Leben nicht mehr, ändert sich mein Leben, wie Paulus sagt. Ich lebe unter seinem Anspruch. Ich buchstabiere mein Leben durch mit diesem Wort. Und deswegen ist es auch so wichtig. Jesus sagt an einer Stelle, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ich muss natürlich wissen, was aus dem Munde Gottes kommt, wenn ich nach seinem Maßstäben, wenn ich in dieser Gemeinschaft leben will mit ihm. Und das kann ich, wenn ich diese Bibel lieb habe und wertschätze. Ich buchstabiere mein Leben durch jeden Tag und frage, Herr, was willst du, dass ich tue? Für wen soll ich beten? Was möchtest du? Wie soll ich sein als Ehemann, als Ehefrau, als Vater, als Mutter, als Opa, als Mitarbeiter, als Chef, als Untergebener, als Nachbar? Alles wendet sich zu ihm und sagen, Herr, du willst mich verändern. Denn auch wir sind Zeugen dieses größten aller Wunder. Ich komme zum Schluss. Gott hat den Tod Jesu besiegt und er wird alles Todbringende in deinem Leben besiegen, wenn du glaubst. Gott hat diesen Riesenstein vor dem Felsengrab weggerollt und er wird all die Steine in deinem Leben wegrollen, die dich am Leben, an dem wahren Leben hindern, wenn du glaubst. Die Botschaft dieser drei Tage, Freitag, Samstag und Sonntag, ist: Suche Gottes Gegenwart. Erinnere dich an seine Zusagen und verlass dich auf Jesu Kraft. Verlass dich auf die Auferstehungskraft. Wenn du das tust, kannst du alles bezwingen, kannst du alles durchstehen. Denn Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Jesus. Die Antwort ist nicht ein Prinzip, sondern eine Person. Und das, was wir mehr als alles andere brauchen, sind nicht Regeln, Rituale und Religion. All das Ganze ist wichtig. Aber vor allem brauchen wir eine Beziehung. Eine Beziehung, und die ist möglich durch die Auferstehung, weil der Auferstandene lebt, weil ich mit ihm reden kann. Ich erinnere mich, vor über 30 Jahren saß ich am Küchentisch in einer kleinen Münchner Wohnung und hörte das und las das. Jesus ist da, er ist auferstanden, du kannst jetzt mit ihm sprechen. Und es hat mein Leben für immer verändert und es verändert mich hoffentlich immer noch. Und es kann dein Leben verändern, immer weiter verändern. Nichts ist mehr stärker als das Licht von Ostern. Nichts braucht dich mehr gefangen nehmen. Selbst die dunkelsten Stunden deines Lebens. Nicht die Karfreitage, nicht die Karsamstage. Weil Jesus auferstanden ist. Und das wünsche ich dir. Ob du dich schon lange als Christ und gläubig bezeichnest. Oder ob du vielleicht erwägst, in diesen Tagen zum Glauben zu finden und diesen Glauben für dich anzunehmen. Oder ob du wieder umkehrst zu diesem Glauben, wieder erwägst, zurückzukommen, wie ein Petrus, der wieder zurückgekommen ist. Ich wünsche dir, dass das Licht von Ostern dein Leben durchflutet. Wie kann das geschehen? Jesus sagt im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, bei dem will ich eintreten und das Mahl der Gemeinschaft mit ihm feiern. Das sagt er zu einer Gemeinde und er sagt es heute zu jedem Menschen, egal wie gläubig du bist oder dich hältst oder wie zweifelnd du bist. Der Auferstandene steht vor der Tür deines Lebens, deines Herzens. Die Tür kann nicht von außen geöffnet werden, du musst sie von innen öffnen. Und er möchte hineinkommen, egal ob du dich im Karfreitag befindest, im Samstag oder vielleicht in der Freude dieses Tages. Lass dich von ihm verändern. Lass ihn hinein. Vielleicht bist du gläubig, aber du sagst, hier gibt es einen Bereich, meine Ehe zum Beispiel, oder die Finanzen, oder diese Sorgen, dann lass ihn Herr sein darüber, denn das möchte er. Und so gelangen wir zur Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Und deswegen wünsche ich dir heute frohe Ostern. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt mit mir beten, während die Band schon im Hintergrund beginnt. Und dann wollen wir Gott feiern und diese Auferstehung wirklich bedenken und ihm unser Herz, unser Leben neu öffnen. Herr Jesus Christus, es ist zu schön, um wahr zu sein, und doch ist es wahr. Du bist auferstanden und du lebst. Dir geben wir alle Ehre. Dir leben wir und dir sterben wir. Stellvertretend für alle, die sich heute dir neu anvertrauen wollen, unabhängig ihrer Lebenssituation, die heute deiner Auferstehungskraft vertrauen wollen, beten wir. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du da bist, auferstanden und lebendig. Ich möchte es glauben. Ich komme heute zu dir. Ich öffne dir heute mein Leben ganz neu. Ich bereue meine Sünde, mein Misstrauen, meinen Eigensinn und ich weiß, dass ich einen Retter brauche. Ich brauche dich. Darum komm in mein Leben und breite dich aus. Du weißt, was ich brauche. Von nun an will ich dir gehören. Füll mich mit deinem Geist der Liebe und Kraft und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.